Späte Wiedergutmachung trotz vieler Probleme. Das ist das Fazit vom 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Wie viel an Dramen wirklich passiert ist, das ist erst offenbar geworden, nachdem wir ein bisschen recherchieren konnten nach dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Denn der Sieg von Toyota, so souverän er von außen auch ausgesehen hat in seiner ganzen Vortragungsweise, der hing zwischendurch auch am seidenen Faden. Der Sieg ergeht an den zweiten Toyota, der lange im Rennen keine Rolle gespielt hat. Das Auto von Kamui Kobayashi, von Nick de Vries und von Mike Conway. Und warum hat das Auto lange keine Rolle gespielt? Weil es in der Anfangsphase Probleme gegeben hat mit einem der Drehmomentsensoren. Das sind Vorrichtungen, die dafür zur Sorge tragen, dass die Werte der Leistungscharakteristika des Motors übertragen und ausgewertet werden. Es gibt eine vergleichbare Technik bei der Rallye Dakar und eben in der IMSA-Serie sowie in der Sportwagen-Weltmeisterschaft inklusive Le Mans. Es ist quasi ein Nebenprodukt der Balance of Performance, denn die Daten für die Balance of Performance und die Überwachung der Einhaltung der Balance of Performance, die müssen irgendwo herkommen. Und genau solche Drehmomentsensoren, Torque-Sensor im Fachjargon genannt, sind dafür zuständig, dass das Auto permanent überwacht werden kann. Beim Toyota, der später siegreich werden sollte, gab es bereits mit Mike Conway am Steuer ein Problem an einem dieser Drehmomentsensoren. Und deswegen musste man phasenweise in eine Art internes Notfallprogramm zurückschalten. Das ist nicht vergleichbar mit dem Notprogramm in einem normalen Auto, wenn da irgendein Defekt sich anbahnt. Aber man nimmt dann ein bisschen Leistung zurück, um diese ominöse Leistungskurve nicht zu überschießen. Die Leistungskurve, das ist die Komposition zwischen Drehzahl, Turboladedruck, Zündzeitpunkt und allen Parametern, die noch zur Leistungscharakteristik eines Motors führen. Und diese Leistungskurve, die befindet sich in einer Art Relationstabelle. Abhängig zur Motordrehzahl darf man diese oder jene Werte nicht überschreiten. Und um da nicht zu einem sogenannten Überschießen zu kommen, hat man bei Toyota zwischenzeitlich das Auto in ein Notprogramm der offensiveren Art geschaltet. Also ein bisschen mehr Marge, ein bisschen mehr Sicherheitsnetz gelassen beim Heranpirschen an die optimale Leistungskurve, die man eigentlich fahren könnte. Nicht nur das, es hat auch in der Anfangsphase einen sogenannten schleichenden Plattfuß gegeben am Auto von Mike Conway. Deswegen hat man ihn früh in die Box reingeholt. Eigentlich hätte man nämlich vorgehabt, die Strategie zu splitten. Ein Auto, dasjenige von Sebastian Buemi, Ryo Hirakawa und Brandon Hartley aus dem Verkehr der GT3 rauszuziehen. Toyota sagt da übrigens so schön und passend dazu, the GT Strugglers, also die Herrenfahrer, die sich in den GTs abplagen. Also aus diesen GT Strugglers wollte man ein Auto rausholen, das andere allerdings drin lassen, um die Strategie zu splitten. Ein altbekanntes Mittel am Langstreckensport. Der schleichende Plattfuß von Mike Conway hat nun dafür gesorgt, dass beide Autos in die aggressivere Strategie hineingerutscht sind und zunächst einmal mit einem sogenannten Offset, also einem anderen Boxenstopp-Intervall unterwegs gewesen sind, als die Verfolger von BMW und von Cadillac sowie von allen anderen Marken. Lange Zeit scheint es so auszusehen, als würde sich die Strategie mit dem Offset, also die aggressive vorgetragene Variante von Sebastian Buemi, Ryo Hirakawa und Brandon Hartley auszahlen. Denn über das Rennen hinweg hat man den Eindruck, wie man es auch schon in jenem legendären Jahr gehabt hat, als Toyota gegen Porsche spitz auf Knopf gekämpft hat. Die Verfolger, BMW mit dem Team WRT, das die Autos einsetzt und auch die Einsätze maßgeblich finanziert, sowie die Cadillac-Teams von Toyota sind imstande, das Tempo mitzugehen. Aber strategisch hatte Toyota immer noch einen zuzusetzen. Es war damals schon so und es hat sich jetzt wiederholt. Toyota hatte ingenieursseitig auf alles eine Antwort, was die Verfolger versucht haben. Das hat sich das ganze 24-Stunden-Rennen hinweg durchgezogen. Man konnte mal die Fahrzeit verlängern. Man konnte zweimal in der Nacht und am Sonntagmorgen auf 4 Fachturns ausdehnen. Man konnte auch mit kürzeren Turns, mit weniger Sprit im Tank, mit leichterem Auto reagieren. Exakt eine Kopie dieses Zweikampfes gegen Porsche, als Toyota damals auch den Porsche überlegen gewesen ist. So war es jetzt auch. Die BMW von WRT haben sich phasenweise mal in Szene setzen können. Auch ganz am Ende wirkte es nochmal so, als könne Robin Freins da ranfahren in dem Endspurt. Da hatte sich Toyota intern eine Hackordnung herauskristallisiert, weil man nämlich aus der Not heraus die beiden Toyota unterschiedlich bereifen musste. Kamui Kobayashi war mit neueren Reifen unterwegs, Sebastian Buemi im anderen Auto mit älteren Reifen. Menschen der Grund dafür, nicht eine Benachteiligung von Boemi, sondern die Tatsache, dass es zwischendurch mal kurz vor Schluss am Sonntagnachmittag eine kurze verkehrsberuhigte Zone gegeben hat, eine Neutralisation um die ganze Strecke herum, genau zu einem Zeitpunkt, als einer der Toyota reinkommen musste, weil das Benzin zur Neige ging. Der musste dann einen Notstopp machen und wenig später nochmal wieder rein. Und das sorgte dafür, dass man mit einer anderen Reifenstrategie operieren konnte als das oder musste als das andere Auto. Das hat sich am Ende dann niedergeschlagen. Zudem gab es ja auch das Problem mit der Verkleidung der Bremsscheibe, das ich im vorherigen Podcast angesprochen habe. Diese trommelartige Bremsverkleidung hatte sich gelöst und dafür gesorgt, dass auch die Felge einen Folgeschaden davon getragen hat. Die Bremsen, ein großes Thema. Toyota ist damit offensiv umgegangen, hat den Wechsel vorexerziert. Das hat das Auto, das lange in Führung lag mit Brandon Hartley, hinter das andere Auto mit der dann auch anderen Reifenstrategie zurückgeworfen. Cadillac hatte auch Bremsprobleme und, Achtung, BMW auch. Hatte ja im letzten Podcast gesagt, Robin Freins beklagte Vibrationen vorne links, also genau an jeder Ecke des Fahrzeuges, wo auch bei Toyota das Problem aufgetaucht war, hatte BMW dasselbe. Nur BMW hat, anders als Toyota und anders Cadillac, nicht gesagt, nicht kommuniziert, dass es dieses Bremsproblem gibt, sondern BMW wollte über die Kommunikation Glauben machen, es sei alles wunderbar schön gelaufen und man hätte letztlich nur knapp um diese ominösen 10 Sekunden verloren. So ein bisschen mit Pech oder mit einem Rennverlauf, der auch hätte anders ausschauen können. Die genaue Analyse sagt, diese Unwahrheit, die BMW dort verbreitet hat, durch Unterlassen einer Kommunikation, die zieht sich durch das ganze Wochenende hindurch, zumindest durchs ganze Rennen. Denn es gibt eine WhatsApp-Gruppe, wo BMW eigentlich die Informationen teilt, die relevant sind für die Journalisten. Und auf eine Anfrage eines englischen Kollegen, der im Fernsehen oder im Stream die Live-Übertragung der WEC, also der Serienorganisatoren, kommentiert hat, hat BMW mal eben stumpf gelogen. Da ging es nämlich darum, ob am Sonntagmorgen ein Problem aufgetaucht sei bei einem Reifenwechsel bei René Rast, der deutlich länger gedauert hat, 10 Sekunden länger als normal. Und die Antwort auf die Frage vom Kollegen, ob es bei dem Boxenstopp ein Problem gegeben hätte, weil der ja sichtlich gemessen länger gedauert hätte, war ganz einfach, nein, kein Problem. Es dauerte nicht lange, dann tauchten in dieser WhatsApp-Gruppe Bemerkungen von Kollegen auf, die gesehen haben, doch, da gab es ein Problem, das Auto musste wieder neu aufgebockt werden und deswegen hat es da 10 Sekunden gestanden, weil das Rad offenbar nicht richtig fest geworden ist. Also BMW hat da mal einfach seitens der offiziellen Kommunikationsabteilung einen Journalisten dreist angelogen bei der Auswertung beim Live-Kommentar dieses Rennens. Da ist Toyota im Umgang mit den Medien völlig anders, viel, viel offener und da sind auch andere viel, viel offener, sodass man letztlich auch sagen muss, allein schon aus diesem Aspekt, wie auch aus dem Aspekt, dass die Toyota-Ingenieure die viel, viel bessere Rundumarbeit gemacht haben als jene Ingenieure bei WRT, ist dieser Sieg von Toyota nicht nur hart erkämpft und hart erstritten, sondern auch höchst verdient. Gerade dieses Journalisten aktiv anlügen, das ist natürlich ein absolutes Tabu, das sicherlich auch in den nächsten Tagen noch einmal thematisiert werden muss im Umfeld der Nachberichterstattung der 24 Stunden von Le Mans. Viel zu thematisieren gibt es natürlich auch bei unserer nächsten Schalte live in die Peugeot-Box, wo man auch sagen muss, auch da ist der Umgang mit den Medien ein völlig anderer, einer so, wie er eigentlich sein müsste und wie er für den Motorsport üblich ist. Denn natürlich sind die Peugeot-Fahrer und die Peugeot-Teamverantwortlichen enttäuscht darüber, dass sie als einzige Marke nicht haben mitfiedeln können im Konzert der zumindest erweiterten Spitzengruppe. Die Peugeot überrundet worden auf den vorletzten und drittletzten Platz in der Kategorie unterwegs, niemals imstande vorne reinzufahren. Niemals auch nur im Hauch das Gefühl hinterlassen, sie könnten ja vielleicht unter die Top 5 fahren aus eigener Kraft. Ein Ergebnis und vor allen Dingen eine Vorstellung, die alle verblüfft und über die man sicherlich noch viele, viele Worte verlieren muss. Das Kernthema, das immer noch nicht angesprochen werden darf, ist dort natürlich die Einstufung der Balance of Performance. Da kann man nachfragen, da kriegt man allerdings keine Antworten, weil das nun wiederum seitens der Serienorganisation verboten worden ist. So ein bisschen Erich Honecker und Walter Ulbricht-Stil herrscht da, darüber zu reden. Trotzdem bemühen sich natürlich die Peugeot-Verantwortlichen redlich um wahrheitsgemäße und um nachvollziehbare Aussagen. Manchmal allerdings hört man auch bei ihnen die Ratlosigkeit und zwischen den Zeilen auch die Enttäuschung darüber raus, dass man über den eigentlichen Hasen, der im Pfeffer liegt, nicht reden darf. Das hören Sie auch, wenn Sie jetzt gleich sich das Gespräch mit Arnaud Fabé anhören, der nach den 24 Stunden von Le Mans analysiert, was denn schiefgegangen ist und erklärt, wie es jetzt weitergehen soll. Arnaud Fabé, unser Gesprächspartner bei der nächsten Schalte live in die Peugeot Sportbox.
Nein, also da dass das nicht unseren Hoffnungen entspricht, glaube ich, ist ganz klar. Also wir wollen natürlich Performance, und was ich persönlich auch sehen möchte, ist eine Verbesserung von Jahr zu Jahr. Dass wir nicht immer gewinnen oder immer auf dem Podest stehen, damit kann ich leben, aber dass wir jedes Jahr die gleiche, verbesserungswürdige Performance haben, das stelle ich mir schon anders vor. Ja.
In Spa-Francorchamps gab es immerhin noch die Pole-Position und auch schnelle Rennrunden. Da lag man in Reichweite der ersten fünf, hier jetzt überhaupt nicht.
Ja, und deswegen bin ich auch da ein bisschen sprachlos, muss ich ehrlich sagen. Weil ich war in Spa, da waren wir alle sehr froh, Pole-Position, und dann waren wir im Rennen, glaube ich, in der schnellsten Runde und Reichweite von Top 5. Wäre es nicht mit dem Unfall gewesen, wofür wir nichts konnten, aber Spa war wirklich sehr erfreulich. Imola auch. Imola waren wir auch 7/10 von Pole Position im Qualifying. Also hier der gleiche Malte Jakobsen zu sehen, ganz unten in der Qualifikation, war für mich ein großer Schock, muss ich sagen. Und einer, das ich mir auch nicht so erklären kann. Natürlich ist Le Mans eine andere Strecke, ist ganz klar, aber sie ist grundsätzlich wahrscheinlich am nächsten zu Spa im Vergleich. Das ist wirklich sehr anders als Imola zum Beispiel, aber von Spa-Le Mans ist nicht das gleiche, aber es ist sehr nah. Und deswegen so eine Welt zwischen der Performance in Spa zu sehen und hier ist für mich schwer erklärbar.
Peugeot Sport und die ganze Stellantis Sportabteilung, zu der ja auch beispielsweise das Formel-E-Team von Citroën gehört, haben sich ja komplett neu aufgestellt.
Ja, also es gab viel Wechsel, wie Sie wissen, im Peugeot-Team. Also Jean-Marc Finot ist in Pension gegangen, Olivier Giansoni hat die Verantwortung von Stellantis Motorsport übernommen, was heißt, dass er sich natürlich auch um Formula E, um Rallye kümmert und nicht nur um WEC. Und im WEC haben wir die Struktur so geändert, damit der Abgang von Olivier doch nicht so spürbar ist. Wir arbeiten auch sehr viel an der Verbesserung des Autos, Ideen, wie wir das Auto noch verbessern könnten und so weiter. Und es gibt einfach sehr viel zu tun gleichzeitig. Und ich glaube, vielleicht ist es auch ein Grund, warum wir jetzt dieses Performance-Loch haben. Wobei, schon wieder, ich kann mir das auch wenig erklären, weil vor drei Wochen oder einem Monat in Spa war davon nichts zu sehen. Also es ist schwierig, heute zu sagen, Gründe zu finden für ein Problem, das wir vor einem Monat nicht hatten. Also es ist nicht jetzt im letzten Monat nichts passiert, dass das erklären könnte.
Kann man die Arbeit in einem Motorsportteam vergleichen mit der Arbeit in der Chefetage eines Automobilherstellers?
Es hat extreme Ähnlichkeiten. Ne? Also es ist sehr ähnlich in Wirklichkeit. Ne? Es ist sehr ähnlich. Im Sinne von, es geht viel um Management von Menschen. Es geht viel um Motivation. Es geht viel um Konkurrenzfähigkeit, weil man kann sich selbst zu Tode verbessern, wenn die anderen sich noch mehr verbessern, dann hat man nichts gewonnen. Und dann bleibt der Abstand leider auf gleichem Niveau. Und deswegen ist es wichtig für uns, dass wir intern weiterhin versuchen, uns schneller zu verbessern als die Konkurrenten. Und das ist im Business genau das gleiche.
Gleichwohl müssen natürlich die Entscheidungen im Motorsport deutlich schneller gefällt werden. Also einen großen Unterschied sehe ich da schon.
Ja, das ist so. Aber es gibt natürlich viele Unterschiede. Aber es gibt, ich sagte schon, ähnliche Themen. Und es gibt sehr viele Unterschiede. Und Sie haben recht, im Rennteam muss man sehr schnell darauf reagieren. Deswegen sage ich, es ist jetzt nicht der Moment, wo wir Sachen entscheiden können, aber sicher müssen wir mit kühlem Kopf diese Ergebnisse jetzt ganz gründlich analysieren und in den nächsten Wochen dann wirklich darüber sprechen, wie können wir da Lösungen finden.
Neben dem reinen Rennen haben Sie ja hier auch den neuen Peugeot 208 GTI, ein rein elektrisches Auto, vorgestellt, das ab sofort bestellt werden kann für gut 40.000 Euro. Wird es künftig noch mehr solche GTIs geben, auch in größeren Klassen? Denn die Klientel der 24 Stunden von Le Mans ist ja doch eher im hochwertigeren Segment anzusiedeln.
Ja, also ich glaube, es ist selbstverständlich, dass Peugeot, und das ist ja auch im Einklang mit unserem Motorsport-Engagement, dass wir da ein GTI im Angebot haben, weil somit verknüpft sich auch unsere Bemühungen im Motorsport und das Know-how und die Kompetenz, die wir im Motorsport haben, kann dann an Kunden auch übertragen werden durch unser GTI-Angebot. Jetzt für mich ist ein GTI muss das beste Auto in dem Segment sein, das beste Sportauto in dem Segment. Ein GTI muss auf dem höchsten Niveau in der Kategorie sein. Und das, glaube ich, ist der 208 hier mit 280 PS, mit dem Speed Differential, mit Fahrwerken, wie wir es haben, haben wir wirklich das beste Niveau erreicht in der Kategorie. Und wenn wir andere GTIs wollen, ich hätte lieben gerne andere GTIs in der Palette, aber wo ein GTI-Zeichen steht, da muss wirklich heißen, das ist das beste mögliche Auto in der Kategorie. Und das in anderen Kategorien zu erreichen, ist schwierig. Und wir, ehrlich gesagt, bisher haben wir es noch nicht geschafft. Und deswegen arbeiten wir mehr an vielleicht nicht GTI, sondern ein bisschen sportlichere Autos. Und deswegen entwickeln wir nächstes Jahr diese Kooperation mit Le Mans, wo es eine Le Mans-Serie geben wird in unserer Modellpalette von 308, 2008 oder 408. Und dass wir da eine Le Mans-Version haben, die ein bisschen mehr Sportlichkeit bringen wird, ohne so weit zu gehen wie ein GTI, das wirklich das absolut Beste sein soll.
Keine Träume also über tatsächlich eine Ausweitung dieser legendären GTI-Palette nach oben?
Man kann träumen, aber man hat auch natürlich auch ein Business Case zu bringen. Und das ist in dem Markt heute immer schwieriger. Im B-Segment vielleicht weniger, deswegen machen wir den 208 GTI ohne Diskussion. Aber im C-Segment, auf 308 zum Beispiel, das Segment wird immer kleiner. Es gibt immer weniger Leute, die ein C-Segment Hatchback kaufen. Da in diesem Segment ein Business genug Volumen zu finden für ein GTI in dem Segment, das wird immer schwieriger.
Gut, aber wie geht es denn jetzt mit dem neuen X8-Projekt weiter nach diesem Schlag ins Kontor hier? Sie können weiterentwickeln? Werden Sie weiterentwickeln? Wie werden Sie die Fehler, die gemacht worden sind, vermeiden?
Genau das machen wir. Also genau das müssen wir jetzt machen, zu analysieren. Und schon wieder, die ersten zwei Rennen des Jahres haben nicht gezeigt, dass das Auto ein größeres Problem hätte. Und deswegen müssen wir das jetzt analysieren. Aber das, wie gesagt, das Rennen ist nicht vorbei. Wir müssen das ganz gründlich analysieren, die ganzen Tests und Parameter analysieren, jeden Detail, wie wir es immer machen, um zu verstehen, woher kommt das Problem und wie können wir es lösen. Aber wir können die Frage beantworten, erst wenn wir diese Analyse gemacht haben. Und das werden wir in der nächsten Woche machen.
Avisiert ist ja schon in diversen Gesprächen, dass es ein neues Auto geben werde. Ist das ein ganz neues Auto? Werden dafür Joker aus diesem Homologationszyklus verbraucht werden?
Ja, die Frage will ich gar nicht beantworten. Es wird und werde ich auch nicht. Das Auto wird einfach Schritt für Schritt verbessert, um die Fehler oder die Verbesserungen herbeizubringen, die wir brauchen.
Stellen Sie jetzt intern auch die Organisation und die Neubesetzungen im Zuge der Reorganisation auf den Prüfstand?
Nein. Und deswegen war uns wichtig, dass das Reglement auch stabil bleibt in den nächsten Jahren. Es wurde die Woche bekannt gegeben, dass das Reglement 2030, glaube ich, sich verändern wird. Aber uns war noch wichtig, dass eben das Reglement nicht vor 2030 verändert wird, damit wir mit dem heutigen Auto und weitere Verbesserungen dann im Rahmen des heutigen Reglements eine Stabilität haben für die nächsten drei Jahre. Dann lohnt es sich, das Auto, das wir jetzt haben, weiterzuentwickeln, damit wir dann in den nächsten drei Jahren noch erfolgreicher sind. Damit es sich lohnt, mit dem Auto auf Basis dieses Autos dann die Lösungen zu suchen, damit wir unsere Performance verbessern und nicht ein neues Auto auf der Basis von LMDH oder was auch entwickeln müssen. Weil das wäre natürlich für uns dann eine andere Geschichte, jetzt gleich heute ein Auto, wie es jetzt angekündigt wird, für 2030 zu entwickeln, als das heutige Auto auf Basis der gleichen Monocoque und alles, was wir jetzt schon haben, weiterzubringen. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und damit es sich lohnt, dass wir das heutige Auto weiter verbessern, muss es natürlich ein bisschen eine Laufzeit geben, um das daraus Vorteile zu bringen, Nutzen zu können.
Die Langstrecken-WM macht jetzt ja erstmal eine Art verlängerte Sommerpause, bevor es dann in Übersee weitergeht. Und nächstes Jahr in Le Mans haben Sie ja noch den großen Aufschlag. Sie haben ja gerade schon gesagt, es wird dann die neue Partnerschaft geben mit dem ACO für Le Mans gebrandete Peugeot. Bis dahin muss sich das Bild allerdings deutlich wandeln, oder?
Natürlich, wir werden alles anschauen. Wie gesagt, wir müssen verstehen, warum wir dieses Loch in Performance hier in Le Mans hatten. Und wenn das an die Organisation liegt, natürlich wird es da auch Veränderungen geben. Aber da muss ich das mit dem Olivier Jonsoni genau besprechen. Und wie gesagt, auf Basis einer gründlichen Analyse. Und das werden wir nicht heute machen. Definitiv nicht.
So, also Toyota hat zum ersten Mal gegen versammelte Konkurrenz und nicht nur für sich alleine als Solist fahrend die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Und Toyota hat das auf eine sehr, sehr eindrucksvolle Art und Weise gemacht mit dem Auto von Kamui Kobayashi, Nick de Vries und Mike Conway. Conway ist ausgewechselt worden im Laufe des Rennens, nicht wieder reingesetzt worden. Der wird im kommenden Jahr ersetzt durch Kevin Estre, der einer der vielen Aderlasse von Porsche ist, nachdem Porsche sich komplett in die Defensive begeben hat. Estre fuhr bei den 24 Stunden von Le Mans in der LMP2-Klasse, solange bis er in der Arnage das Auto versenkt hat. Und in der LMP2-Klasse ist auch Dorian Lepin unterwegs gewesen. Dorian Lepin ist Werksjuniorin von Peugeot Sport, ist dort Entwicklungsfahrerin, sitzt viel im Simulator bei Stellantis Motorsport. Darüber wird es allerdings eine ganze Menge Hintergründiges noch zu erzählen und zu berichten geben. Das tun wir nicht in Podcasts, das tun wir in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Denn gerade bei diesem Simulator, da liegt noch einiges an Potenzial zu heben. Wie, warum und welche Rolle gerade Dorian Lepin dabei spielen kann, das lest ihr in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Den sicheren LMP2-Sieg hat Dorian Lepin jedenfalls verloren, weil einem ihrer Teamkollegen, Julien Andlauer, auch das ein ehemaliger Porsche-Mann, eine Bremsscheibe explodiert ist, in Führung liegend nach einer blitzsauberen. Wir werden noch einmal nachlegen mit einem Nachbericht der 24 Stunden von Le Mans am Montag oder am Dienstag in einem weiteren Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Und dann widmen wir uns wieder der Produktion der nächsten 180 Seiten starken Ausgabe von Pitwalk. Bis dahin schön, dass wir gemeinsam die 24 Stunden von Le Mans miteinander haben erleben dürfen. Auf bald. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Ockenga.